Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast.
Wenn man den Begriff ökologisches Bauen hört, denkt man meist an Holzbau, Lehmbau, Naturdämmstoffe oder eventuell auch an regenerative Heizsysteme. Aber es gibt viel mehr interessante Aspekte, die man nicht außer Acht lassen sollte.
Fritz Idam, ich bin von meiner ursprünglichen Berufsausbildung her Holz- und Strohbildhauer. Ich komme aus dem Handwerk und habe dann am zweiten Bildungsweg ein Architekturstudium draufgesetzt und habe mich aber schon gegen Ende des Studiums auf Denkmalpflege spezialisiert. Und die Beschäftigung mit Denkmalpflege und historischen Bauten hat mir die Augen geöffnet eigentlich auf das Potenzial, das in unserem baukulturellen Erbe steckt. Einfach ganz augenfällig die langen Nutzungszyklen.
Ja, weil auf der Website gehst du eben darauf ein, dass mittlerweile ja Häuser teilweise so gebaut werden, dass sie nur noch 30 Jahre halten.
Das ist ein Gedanke, der ist schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts formuliert worden, quasi vom ersten Theoretiker der Obsoleszenz namens London. Der hat ein Werk geschrieben, A Way Out of Depression by Planned Obsolescence. Und da schlägt er eben für Autos Nutzungsdauer 2 Jahre vor und für Gebäude 30. Und bei manchen Gebäudetypen, wie etwa Supermärkten, sind wir jetzt schon unter den 30 Jahren Nutzungszyklus.
Du sprichst von der Baukultur als Zukunftsstrategie und weist dabei auf die Rückbesinnung zu den altbewährten und traditionellen Baustoffen und Baukonstruktionen hin.
Ja.
Was fällt unter traditionelle Baustoffe und Baukonstruktionen? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es sind aber nicht nur quasi jetzt die Konstruktionen und die Baustoffe, sondern auch die Fertigung derselben, also wie sie gefertigt sind, mit auch welchem Energieeinsatz wieder und auch unter welchen sozialen Rahmenbedingungen. Also für mich sind zum Beispiel so Zeiten der Krise sehr interessant. Also ich bin davon überzeugt, wir steuern auf eine Krise zu. Und da ist für mich eine Strategie, zurückzublicken, wie wurden Krisen in der Vergangenheit bewältigt. Und eine sehr spannende Situation ist für mich die Krise nach dem Ersten Weltkrieg, wo einerseits ein großer Bedarf nach Wohnungen war, also das waren sehr viele Menschen, die Wohnraum gesucht haben, und da entstand eben diese sogenannte Siedlerbewegung. Und die Siedlerbewegung hat einerseits den Ansatz, die Idee des Gemeinsamen, also nicht jeder und jede für sich, sondern organisiert in der Gruppe gemeinsam zu bauen, dann oft mit äußerst unorthodoxen Materialien, zum Beispiel man hat nach dem Ersten Weltkrieg Riesenrest Posten der Armeen verwendet, zum Beispiel hunderttausende hölzerne Munitionskisten, die einfach zu viel produziert wurden, wurden wie große Ziegelblöcke zusammengenagelt, also die Kisten wurden mit Schlacke gefüllt. Das sind Häuser, die stehen teilweise heute noch. Und für mich spannend ist die Kommunikation. Wie hat man dieses Wissen weitergetragen? Das war damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts über Zeitschriften. Es gab eben in der Siedlerbewegung Zeitschriften, wo dieses Fachwissen des Bauens weitergetragen wurde. Und da denke ich, ist das zeitgemäße Medium YouTube. Ich denke, es gibt natürlich schon sehr viele How-To- oder To-To-Kanäle, aber da denke ich, da ist noch Verbesserungspotenzial drinnen, wo man dann, ich bin schon wie ein Politiker, der Fragen nicht beantwortet, Baustoffe und Baukonstruktionen, das sind natürlich in erster Linie Recycling-Baustoffe. Also für mich ist das Schlagwort des Urban Mining, wird ganz wichtig werden. Also immer das beste Bauen ist das Nichtbauen, also vom Ökologischen her. Jedes Haus, das nicht gebaut wird, ist ökologisch der beste Bau. Und jedes Baumaterial, das zweitverwendet wird, ist natürlich besser als jeder Baustoff, der neu gewonnen wird. Von den Baukonstruktionen, denke ich, sind simple, dauerhafte, witterungsresiliente Baukonstruktionen, die die Nase vorne haben. Also wirklich schauen, wie gestalte ich ein Gebäude, damit es, und in erster Linie ist es der Witterungsangriff, der ein Gebäude zerstört, wie der am besten abgewehrt werden kann.
Also wäre man dann auch dabei, dass man sagt, wenn ein altes Gebäude abgerissen wird, gehe ich her und hole mir da aus dem Material raus, was ich weiterverwenden kann und...
Genau. Und da gibt es natürlich wieder die Plattformen im Internet, dass man eben dann Tauschbörsen anbietet, also wo gerade irgendwas wird frei, irgendjemand sucht was. Da bietet ja das Internet großartige Möglichkeiten. Also für mich ist die Vision, die sich abzeichnet, es war ja schon die letzten Jahre absehbar, dass diese Shopping-Malls der Vergangenheit angehören werden. Also der Prozess, dass der Versandhandel zunimmt und der Verkauf in diesen Shopping-Malls sinkt, war ja schon abzusehen. Das ist jetzt durch die aktuelle Corona-Krise natürlich extrem beschleunigt worden. Wir werden in den nächsten Jahren viele leerstehende Shopping-Malls haben. Das ist bereits versiegelter Boden. Und ich denke, es wird unglaublich spannend werden, Strategien zu entwickeln, wie man die eben zum Beispiel für Wohnzwecke nachnutzen kann. Und jetzt zum Teil mit Recyclingmaterial, aber auch mit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich kann mir vorstellen, in ein Shopping-Center, das wird gemeinschaftlich in ein Wohnprojekt umgebaut und als Materialien stehen neben Recyclingmaterialien eben auch einfach zu gewinnende natürliche Baustoffe wie etwa Lehm, Holz und Stein. Und dann entstehen völlig neue Formen und Strukturen des Bauens, die aber gemeinsam haben, möglichst geringer Ressourcenverbrauch, möglichst hohe Energieeffizienz und möglichst lange Lebenszyklen.
Also da Sie jetzt die Flächenversiegelung angesprochen haben, die stellt ja eigentlich ein weiteres Problem dar in der heutigen Zeit. Und denken Sie, dass man hergehen könnte und sagen könnte, statt dass man jetzt einen Neubau hinstellt, restaurieren Sie lieber ein altes Haus? Also sehen Sie die Restaurierung alter Gebäude als Alternative dafür?
Ja, jeder Leerstand ist ja quasi ungenutzte Bodenversiegelung. Der Boden ist bereits versiegelt, das Objekt steht leer. Jeden Leerstand, den man wieder mit Leben füllt, also revitalisiert im eigentlichen Sinn des Wortes, ist eingesparte Bodenversiegelung. Es gibt aber ganz andere Dinge, wie etwa die Bewohnerdichte pro Haus. Also ich habe jetzt eine Untersuchung gemacht in einer Salzkammergutgemeinde, wo in den 1820er Jahren pro Haus über 4 Bewohner waren und heute bereits durchschnittlich, also unter einem Bewohner pro Haus. Ja, also das ist eben der Leerstand und die Häuser sind aber mittlerweile größer geworden. Also es ist sicher auch eine Schraube, an der es zu drehen gilt, unsere eigenen Komfortvorstellungen beziehungsweise neue soziale Formen. Mit wie vielen Menschen bin ich bereit, näher zusammenzuwohnen? Und mit der Strategie braucht man eigentlich keinerlei zusätzliche Bodenversiegelung mehr.
Und wenn wir jetzt eben von der Bodenversiegelung sprechen, wie schaut es dann aus mit Häusern auf Piloten?
Es ist besser als zu betonieren, definitiv. Ja. Natürlich wird durch das Objekt dieses Stück Boden, das vom Objekt überdeckt ist, dem natürlichen Kreislauf zumindest teilweise entzogen. Das heißt, die Beregnung wird nicht mehr stattfinden, die Besonnung wird nicht mehr stattfinden. Das heißt, die Vegetation, die jetzt unter diesen Piloten ist, wird nur mehr rudimentär sein und die Bodenqualität wird natürlich nicht mehr diejenige sein, als ein Stück Boden, das der Natur und der Witterung frei ausgesetzt ist.
Na, weil bei uns in der Familie hat sich jetzt einer extra auf Piloten baut, weil er sich gedacht hat, er will dem entgegenwirken.
Es ist sehr, sehr nobel. Ich sage jetzt, wenn du es jetzt als Alternative oder wenn du es da als Alternative vorstellst, dieses Haus einfach nicht zu errichten und irgendein leerstehendes Objekt zu sanieren, dann ist diese Fläche absolut unberührt und eben im Naturkreislauf erhalten geblieben.
Und Sie sprechen ja auf Ihrer Website von Simple Smart Buildings. Was kann man sich jetzt genau darunter vorstellen?
Danke für die Frage. Einen Gegenentwurf zu den Smart Buildings. Was jetzt dieses Schlagwort Smart Buildings beschreibt, ja Gebäude, die mit Elektronik und mit Sensoren ausgestattet sind, also Gebäude, die intelligent oder klug reagieren und sich verhalten. Meine Erfahrung ist die, dass Elektronik und Sensorik relativ schnell kaputt wird. Also wenn wir daran denken, wie kurz die Lebenszyklen unserer Smartphones sind, ist abzusehen, wie schnell solche Smart Buildings eigentlich völlig veraltet sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Baustoffe sehr gut kennt, dann können Baustoffe ohne Sensoren selbstregulierend zum Beispiel für ein gutes Raumklima sorgen. Ein Beispiel dafür ist der Lehm. Lehm ist ja immer noch der weltweit am meisten verwendete Baustoff. Lehm hatte bei uns sehr lange die Zuordnung oder Zuschreibung des Arme-Leute-Baustoffs. Und in den letzten vielleicht 20 Jahren hat sich Lehm eigentlich zu einem sehr modisch innovativen Baustoff entwickelt. Also wenn du da schaust, diese Wände oder diese Decke sind alles Lehmputze. Und Lehm kann einfach unglaublich gut Feuchte regulieren. Also er kann einerseits überschüssige Feuchte einspeichern und dann, wenn sie erforderlich ist, diese Feuchtigkeit abgeben. Lehm hat ein unglaublich gutes Holzkonservierungsverhalten. Also Holzbauteile, welche mit Lehm ummantelt sind. Es gibt historische Beispiele, die schon über 1000 Jahre alt sind, also Holzbauten aus der Schweiz, die eben mit Lehm ummantelt sind. Und diese Werkstoffkombination Lehm-Holz schafft eben sehr günstige Verhältnisse. Das sind relativ komplexe bauphysikalische Zusammenhänge, aber das ist smart. Gut zu wissen, wie ein Baustoff reagiert und mit diesem spezifischen Wissen den Baustoff einzusetzen, das bringt dann Smart Buildings. Aber sie sind simpel, weil sie eben keine Sensoren brauchen, sondern selbstregulierend aus der klugen Kombination der Baustoffe miteinander funktionieren.
Und bei den natürlichen Baustoffen findet man ja dann auch teilweise ein bisschen Alternativen zu den Kühlsystemen, oder? Also wenn man aufpasst, wie man das Haus richtig baut, richtig isoliert, kann man dann auf eine Klimaanlage weitgehend verzichten?
Kann man absolut verzichten. Also es gibt historische Beispiele für Klimaanlagen. Ich bearbeite gerade mit zwei Kollegen ein Projekt in Wien. Das Wiener Burgtheater besitzt eine historische Luftbrunnenanlage, die im Prinzip als riesiger Erdmassenspeicher funktioniert. Es ist so, im angrenzenden Volksgarten gibt es den sogenannten Luftbrunnen. Das ist ein Schacht mit 6 Metern Durchmesser, der 15 Meter in die Tiefe führt. Dort schließt dann ein etwa 100 Meter langer Gang an. Dieser Gang ist 6 Meter hoch und 3 Meter breit und führt unter das Zentrum des Burgtheaters. Und die Luft wird eben über diesen Luftbrunnen angesaugt, durch diesen langen Gang geführt und dann durch ein hochkomplexes System im Burgtheater verteilt. Und das Geniale ist jetzt nun, in der Sommersituation wird warme Luft durch diesen Erdmassenspeicher gekühlt, abgekühlt und entfeuchtet gleichzeitig. Ja, das heißt, die Wandkonstruktion, das sind historische Ziegelmauerwerke mit Kalk, verputzen, nimmt die Feuchtigkeit auf. Im Winter ist es genau umgekehrt, da strömt die kalte Luft ein, wird, weil die kalte Luft ja sehr trocken ist, vorbefeuchtet und vorgewärmt. Und das ist aber ein System, das in den späten 1880er Jahren errichtet wurde. Und aus solchen Systemen kann man auf alle Fälle lernen. Das Zweite ist, um Klimaanlagen einzuspannen, ist, den Hitzeeintrag ins Gebäude zu reduzieren. Das heißt, einfach große Glasflächen, die nach Süden gerichtet sind, zu vermeiden. Es gibt relativ simple Beschattungssysteme. Auch hier wieder, ich forsche mit zwei Kollegen gerade auch an einer sogenannten Infrarotbeschattung. Da geht es um die Physik der sogenannten Stefan-Boltzmann-Beziehung. Das ist Physik des frühen 20. Jahrhunderts, die im Prinzip aussagt, dass die abgegebene Energie wohlgemerkt mit der vierten Potenz der Oberflächentemperatur eines strahlenden Körpers steigt. Das heißt, wenn Sie die Temperatur verdoppeln, haben Sie eine Versechzehnfachung der Strahlungsenergie. Das heißt, man kann hier relativ simple Systeme entwickeln, um diese extreme Strahlung abzuschirmen. Und das sind eben alles diese Simple Smart Buildings. Oder ich bin hier in Hallstatt in einem historischen Gebäude, also der Raum, in dem ich jetzt sitze, das Mauerwerk stammt aus dem 16. Jahrhundert, also eine schon entsprechend lange Nutzungsdauer. Gewonnen wurde das Material hier von der Rückwand, das heißt, einerseits wurde das Haus in den Berg hineingetrieben und 5 Meter weiter vorne wurde das Material vermauert, also geringste Transportwege. Das Bindemittel Kalk wurde aus demselben Rohmaterial Kalkgestein gewonnen mit einem Energieträger Holz, das in unmittelbarer Nähe wächst. Also diese ganz, ganz engen Transportwege. Und jetzt hat dieses Bruchsteinmauerwerk in den letzten Jahren in der Wahrnehmung einen unglaublichen Wandel erfahren. Bis vor 4, 5 Jahren galten diese Häuser als unwohnlich, kalt und ungastlich. Mittlerweile, wenn man mit Menschen hier im Ort spricht, die in solchen Häusern wohnen, die sagen jetzt im Sommer, die Steinmauern angenehm kühl. Und das heißt, wenn sich die äußeren Rahmenbedingungen, in dem Fall das Klima, ändern, können historische Konstruktionen, die unter bestimmten Rahmenbedingungen weniger gut funktionieren, unter veränderten Rahmenbedingungen sehr gut funktionieren. Und auch das ist wieder dieses Simple Smart Building Konzept auszuloten. Wie ist der Zusammenhang zwischen Baukonstruktion und den äußeren Rahmenbedingungen?
Also Sie sagen, durch das ganze Klimakrise und alles beginnt ein bisschen ein Umdenken und die Leute werden bewusst, dass man die Steinmauern jetzt doch wertschätzen kann. Denken Sie, dass mittlerweile schon so weit ist, dass immer mehr Menschen sich wirklich Gedanken machen, wie sie ihre Häuser bauen?
Definitiv.
Und sehen Sie in der Zukunft ein bisschen einen Rückgang an die Fertighauskonstruktionen?
Da bin ich mir jetzt nicht. Also das ist natürlich immer die Frage, wie gesellschaftsprototypisch ist mein Bekanntenkreis. Da muss man immer aufpassen, dass man die persönlichen Erfahrungen verallgemeint. Ich kann definitiv sagen, meine Anfragen nach Beratungen sind ständig im Steigen. Also ich bin wirklich gefordert, weil ich merke, dass viele Menschen Rat suchen, wie man verantwortlich bauen kann. Es geht ja um letztlich eine Verantwortung für die Zukunft. Und ich merke aber auch in Themen, zum Beispiel ist dieser Themenblock fix bei der Kulturhauptstadt 2024 dabei. Also da wird dieses Simple Smart Building wird ein fixer Bestandteil sein und es sind sehr, sehr viele, die an diese Konzepte glauben. Oder dass ich gerade eben, was ich vorher beschrieben habe, dieses Forschungsprojekt Burgtheater, dass überhaupt so ein Forschungsprojekt möglich wird, ist natürlich ein Indikator dafür, dass das Interesse besteht. Und es gibt ja diesen schönen Ausspruch Albert Einsteins, dass wir die Probleme der Zukunft nicht mit der Strategie lösen können, die genau zu den Problemen geführt hat. Glaube ich schon, dass für diese Ideen definitiv Zukunftspotenzial vorhanden ist.
Und für viele ist ja dann auch der Preisfaktor wieder eine Rolle, weil sie oft glauben, dass natürliche Rohstoffe so viel mehr kosten, wie wenn ich jetzt auf billigere zurückgreife, diese ganzen Kunststoffe. Also
genau. Also die Ideen sind, es ist einerseits so, beim Bauen das Baumaterial nicht der teuerste Faktor. Der teuerste Faktor ist die Arbeit. Das heißt, wenn es gelingt, den Anteil des Selbermachens und gibt ja auch schon Ansätze, zum Beispiel gerade bei den Lehmputzen, da gibt es auch von den Erzeugern schon Videos, wo verschiedene Stufen des Selbermachens dargestellt werden. Also dass die Hausbauerin oder der Hausbauer selbst entscheiden, wie viel traue ich mir zu. Und dass so viel man sich zutraut, macht man als Eigenleistung und was man sich nicht mehr zutraut, kauft man als Fremdleistung zu. Also das ist das eine, diese Stufenweise. Dann bin ich davon überzeugt, diese Verwendung von Recyclingmaterial. Also da sind sowohl die Materialkosten äußerst gering, da geht es oft nur darum, dass man es abholt. Also Sie kennen das vielleicht in Willhaben zu verschenken. Man muss sich die Dinge nur holen. Und ich denke, der Knackpunkt ist, dass Menschen dieses Selbstvertrauen bekommen, ich kann das. Also sich selbst zuzutrauen, ich kann das, ich schaffe das. Und da ist es eben diese angesprochene Frage, mit welchen Formaten vermittle ich das Wissen? Das ist sicher einerseits das Internet, aber andererseits das Arbeiten in der Gemeinschaft. Dass man in Gruppen arbeitet, wo Menschen dabei sind, die Techniken schon besser beherrschen. Eigentlich eine uralte Menschheitsstrategie. Also das Weitergeben von Wissen und Fertigkeiten in der Gemeinschaft. Und als zusätzliches soziales Benefit bleibt natürlich erstens, dass es viel lustiger ist, gemeinsam zu arbeiten. Und dass letztlich auch, denke ich, tragbare soziale Netzwerke daraus entstehen.
Und dass man also dann eigentlich wieder zurückgeht und sagt, man baut jetzt ein Haus also langsamer auf, baut man die ersten paar Räume, zieht unten ein und dann fängt man an, dass man den Rest und nicht alles innerhalb von ein paar Wochen aufstellt.
Genau, also dass man in etwas längeren Zyklen, also gerade wenn man Haus saniert, das Haus, in dem ich wohne, habe ich gemeinsam mit meiner Frau innerhalb fast 25 Jahren saniert. Das heißt, es gab fast immer ein funktionierendes Dach. Und das heißt, es kann natürlich auch viel langsamer gehen. Und es ist natürlich immer die Stellschraube des persönlichen Komforts. Das heißt, wie viele Zimmer erwarte ich zugleich fertig zu haben und bewohnen zu können? Wie groß ist meine Geduld oder wie groß ist meine Ungeduld? Aber ich denke, heute funktioniert, solange es noch billige Kredite gibt, funktioniert das, was du beschrieben hast, dass einfach ein Haus in ein paar Wochen dasteht. Ja? Dann hat man halt eine halbe Million Schulden. Ja, auch nicht so klasse. Ja. Wenn man es Schritt für Schritt macht und quasi, klingt alles natürlich sehr konservativ, aber ich glaube, also ist auch da, durchaus wieder ein Aufspringen auf diese historische Strategie.
Finden Sie, gibt es einen Unterschied in Bezug auf das Wohlfühlgefühl, wenn ich jetzt einen Neubau bzw. Altbau betrete?
Ja, also es gibt einmal Dinge, die noch naturwissenschaftlich fassbar sind. Das ist der Geruch. Es gibt ja diese sogenannten leicht flüchtigen organischen Substanzen, die ausmachen, wie ein Gebäude riecht. Und da ist es ja mittlerweile auch schon medizinisch erwiesen, dass zum Beispiel Ausdünstungen, Weichmacher von Kunststoffen definitiv krank machen. Also es gibt ja mittlerweile schon den Begriff des Sick Buildings. Das heißt, wenn Sie in ein Gebäude gehen, das zum größten Teil aus natürlichen Wirkstoffen besteht, riecht es einmal anders. Also, und wie etwas riecht, macht schon was über das Wohlbefinden aus. Dann gibt es so Dinge, die schwerer zu fassen sind. Ich nenne es Authentizität. Ich glaube trotzdem, dass man ein Sensorium dafür besitzt, ob etwas echt ist. Also ob jetzt quasi Holz ist oder ob es nur Plastik ist mit einer Holzoberfläche. Auch wenn es sehr perfekt gemacht ist. Ich glaube, man spürt auch Materialstärken. Also man spürt, ob ein Material fake ist, also ob innen irgendein Junk drin ist, nur das dick ausschaut, oder ob es durch und durch echt ist. Wie man das spürt, das weiß ich nicht. Ja. Es gibt in den alten Häusern sehr viele Dinge, zum Beispiel, dass nicht überall rechte Winkel sind. Also solche Dinge, da gibt es einen Klassiker, den ich als Buch, gerade wenn Sie sich mit Architektur beschäftigen, das ist der Austroamerikaner Christopher Alexander, der dieses Werk A Pattern Language, eine Mustersprache in den 1970ern beschrieben hat. Und der beschreibt sehr viele solcher Muster, wie eben die Nichtrechtwinkeligkeit, die gewölbte Decke. Also wie entspricht der gebaute Raum dem sozialen Raum? Ist der gebaute Raum eine Hülle, die den sozialen Raum einhüllt? Da, und es ist so wie Schuhe. Wenn man Schuhe frisch kauft, außer natürlich irgendwelche sehr weichen Sneakers, aber so Lederschuhe, die brauchen eine Zeit, bis man sie eingeht, bis man einen guten Stand drin hat. Und ich denke, ähnlich ist es bei Gebäuden. Auch Gebäude müssen eingewohnt werden und historische Gebäude sind eingewohnt. Und das Zweite ist, historische Gebäude sind ja die Reste oder die Sieger eines Ausleseprozesses. Weil die Häuser, die schlecht waren, die nicht funktioniert haben, gibt es nicht mehr. Übrig geblieben sind die Guten, also es ist letztlich ein evolutionärer Prozess. Und darum ist diese, oder stellen Sie sich noch vor, im Sommer in ein altes Haus zu gehen. Ja, nur dieses Gefühl, es ist draußen unglaublich heiß und dann geht man in dieses kühle Gebäude mit den dicken Wänden, mit den relativ kleinen Fenstern, das automatische Wohlfühlen. Wenn das Haus dann noch ein Gewölbe hat, dann ist ja quasi die Bubble, die man um sich hat, wird er dann quasi von diesem Gewölbe eingehüllt. Und das ist dieser Effekt, warum man sich in diesen Strukturen so wohl fühlt.
Und es gibt ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber zumindest bei den Wohnwagen haben es eben dann angefangen, dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt eher Naturformen, wir wollen unsere Wohnwagons eher rund machen, wir wollen die jetzt nicht viereckig machen. Und ich habe schon gesehen, dass Architekten auf diese Art und Weise jetzt versuchen, Häuser zu bauen. Also dass immer mehr Richtung Rundungen.
Ja, und das sind eben diese Ideen, die Christopher Alexander schon in den 1970er Jahren formuliert hat.
Und sehen Sie diesen Trend auch ein bisschen beim Häuserplanen? Oder ist es noch immer relativ schwer, dass man sich von diesen fixen, eckigen Räumen lossagt?
Es wird insofern leichter, also ich merke es, ich habe es als erstes gemerkt in der Zimmerei, dass durch Einführung der CNC-Fertigung letztlich Freiformen wesentlich leichter produzierbar werden. Die Frage ist natürlich, ob jetzt CNC-Fertigung die ideale Form vom Ökologischen her ist, weil das haben wir natürlich bei einem extremen Energieeinsatz. Ich glaube eher sogar mit der Planung zurückzufahren, also dass man maximal, möglicherweise sogar nur in einem Vorentwurfsstadium bleibt, also dass man so ungefähr, und dann 1:1, also ich glaube an dieses 1:1 bauen. Und jetzt kommt es an, wenn man jetzt nicht so eine perfekte Handwerkerin ist und nicht so ein perfekter Handwerker, wird sie ganz von selber nicht so gerade. Und dann entstehen aber wirklich menschengerechte Formen. Ich denke ja, dieses, ich habe mir zum Beispiel in Stuttgart angeschaut, in der Weißenhof-Siedlung, dieses berühmte Gebäude von Le Corbusier. Das ist auch vom Eisenbahnwaggon. Er hat da quasi die Maße des Eisenbahnwaggons ins Gebäude übertragen, hat das auch quasi Wohnmaschine genannt. Wohlgefühlt habe ich mich da nicht.
Ist das Bauhaus, oder? Diese Zeit.
Ja, genau. Und das, also, was jetzt doch noch Mainstream in der Architektur ist, was ich fast Bauhaus-Historismus nennen möchte. Also quasi das immer wieder Wiederholen der Bauhausformen, diese ganz strenge Geometrie, letztlich dieser Spätklassizismus, es ist quasi dieses strenge Ordnungssystem, wo eher der Mensch in einen Raster gezwungen wird. Wenn wir unsere Wohnbauten anschauen, der Raster wird von den Autos in der Tiefgarage bestimmt. Also quasi die Tiefgarage und deren Stützenraster gibt letztlich den Wohnungsraster vor. Und das, denke ich, wird auch von vielen oder von manchen Bewohnerinnen und Bewohnern nicht so super erlebt. Ja, vielleicht jetzt nicht bewusst, aber unterbewusst. Und dass da eben dieses selber machen, selber frei formen, ja, eher dem Menschlichen entspricht.
Und wenn wir jetzt an ein bisschen ein anderes Thema gehen, man sieht jetzt immer mehr das Versuchen, glaube ich, auch vom Klimatechnischen her, also dass man es kühlt, das Begrünen von Häuserwänden. Und hilft es wirklich viel für die Klimatisierung im Haus oder was ist da der richtige Nutzen dahinter?
Ja, es funktioniert schon. Also wenn solche, es erfordert natürlich dann auch wieder relativ viel Arbeit, aber es sind letztlich jede Pflanzenoberfläche, sei es jetzt ein begrüntes Flachdach oder eine begrünte Fassade, bringt natürlich Verdunstungskälte. Das heißt, diese Blattoberflächen, diese Pflanzenoberflächen, da finden Verdunstungsprozesse statt und diese adiabate Kühlung, das sind definitiv Kühlprozesse. Die Frage ist nur, gelingt es, Systeme zu schaffen, die ohne große Pflege funktionieren, weil solche Begrünungssysteme erfordern schon auch Pflege. Genial sind natürlich auch blattabwerfende Systeme, welche im Winter, wenn man nicht so starke Beschattung braucht, die Blätter abwerfen und im Sommer begrünen sind. Aber da ist möglicherweise der schlichte Baum, der vor dem Haus steht, aber da zitiere ich nur Camillo Sitte, der Vater des österreichischen Städtebaus, der Wende 19. des 20. Jahrhunderts schon das Buch Großstadtgrün geschrieben. Die Frage ist es jetzt optimal an den Fassaden oder sind es doch die Bäume, sind es die Grünzüge, die eine Stadt durchziehen, sind relativ komplexe städtebauliche Fragestellungen, auch vom Wind, welche Windschneisen erlaube. Aber grundsätzlich, eine begrünte Fassade ist besser als eine unbegrünte. Ich habe bei einem Projekt mitgearbeitet über eine begrünte Holzbrücke in Wien, also wobei es da auch Ansätze gibt, die ich sehr interessant finde, schafft man das möglicherweise mit Mikroorganismen. Also nicht Makropflanzen, sondern ob möglicherweise Algen, die wir jetzt noch als hässlich empfinden, die aber extrem pflegeleicht sind, braucht man überhaupt nichts da. Ob nicht irgendwelche Algen und Mikroorganismen an den Gebäudeoberflächen ähnliche Funktionen erfüllen können, aber da sind die Forschungen wirklich erst im Beginnen in den Startlöchern.
Weil ich habe eben ein paar so Videos gesehen von Green Building, nennen sie das. Dann auch Singapur, glaube ich, und so ist da ja sehr viel.
Ja, ja.
Irgendwo habe ich auch gesehen, dass einer als Alternative Hanfpflanzen zerkleinert hat und, also ich weiß nicht, ob es mit Lehm gemischt worden ist. Kennen Sie das?
Ja, ja. Also Hanf ist sowieso großartig, also eine multinutzbare Pflanze, also eine Kulturpflanze, die wie so viele gut funktionierende Dinge verdrängt wurden. Also bis ins späte 19. Jahrhundert war Hanf eigentlich ein fast alles Könner, also vom Narkotikum bis zur Faser, zur Herstellung von Seilen. Und es ist so, dass eben Hanfabfälle einerseits mit Lehm gebunden werden können und so im Stampflehm die Armierung darstellen. Eine andere Möglichkeit, die auch sehr interessant ist, ist die Kalkbindung. Also Kalkhanf, dass diese Hanffasern Kalk gebunden werden und ebenfalls in einer Stampfkonstruktion. Wir haben immer dann Gefüge, die relativ porös sind, also sehr gut dampfdurchlässig sind. Und beim Lehmhanf haben wir wieder die Kombination, dass der Lehm eine sehr gute Gleichgewichtsfeuchte erzeugt, die dann die Lebensdauer dieser Hanffasern, also da gibt es Befunde, da gibt es Konstruktionen, die sind Jahrhunderte alt. Also das ist, ja.
Und abschließend hätte ich nur die Frage, wie wird für Sie jetzt das perfekte Haus, also aus welchen Materialien hat das zu bestehen?
Das nicht gebaute Haus ist das perfekte Haus. Relativ einfach wirklich ökologische Maßstäbe anlegen. Materialien mit den geringsten Transportwegen, Materialien, wo der geringste Input ist, Materialien, die am längsten halten, Materialien, wo deren Verarbeitung Freude gemacht hat. Also wo der Bau auch, wo emotional was ist, wo die Menschen, die das Haus errichtet haben, ihre Emotionen hineingelegt haben und dann ist meistens auch schon schön.
Also wo eigentlich auch ein bisschen eine Wertschätzung der Materialien gegenüber passiert.
Ja, genau. Wie bei Lebensmitteln. Also ganz ähnliche Diskussion, die bei Lebensmitteln geführt wird. Diese Wertschätzung, das ist ein schöner Gedanke, der gefällt mir. Ja, der wertschätzende Umgang mit Material.
Abschließend, für alle, die jetzt Interesse bekommen haben, gibt es noch eine Buchempfehlung von Herrn Idam, und zwar das Buch Eine Mustersprache von Christopher Alexander.
Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder instand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.